NDR Info. Echo des Tages.
Aufatmen in der Eurozone. Griechenland erwirtschaftet erstmals einen Überschuss und Portugal sammelt erfolgreich Geld am Kapitalmarkt ein. Dazu auch der Kommentar. Die Bundesregierung beendet die Diskussion um Steuererleichterungen. Außerdem gibt es Kritik an der Pannenhilfe des ADAC. Und das Halbfinale Real Madrid gegen Bayern München in der Champions League ist auch Thema im Echo des Tages. Im Studio ist Nils Kinkel. Zuerst aber beschäftigt uns die Lage in der Ukraine. Frieden wird ja als Zustand der Stille oder der Ruhe definiert. Davon ist die Ukraine offenbar weiter denn je entfernt. Die Botschaften aus Moskau, Washington und Kiew heute waren alles andere als beruhigend. Russland startet ein Manöver im Kaspischen Meer. Die Amerikaner schicken Soldaten nach Polen. Und die Übergangsregierung in der Ukraine verkündet einen neuen Antiterroreinsatz im Osten des Landes. In Genf hatten die beteiligten Parteien ja eigentlich was ganz anderes verabredet. Schuld an der Entwicklung sind natürlich wie immer die anderen, die sich nicht daran halten. Stefan Lag über die Entwicklung im Konflikt.
Knapp eine Woche nach dem ausgehandelten Friedensfahrplan von Genf wird der Ton zwischen Russland und der Ukraine rauer. Die beteiligten Parteien werfen sich gegenseitig vor, die gemeinsamen Beschlüsse, etwa illegale Gruppen zu entwaffnen und besetzte Gebäude zu räumen, zu unterlaufen. Die Übergangsregierung in Kiew beschuldigt Moskau, Terroristen und Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Russland solle auf seine Anhänger in den Unruheregionen einwirken, um die Gewalt dort zu beenden und Geiseln und besetzte Gebäude freizubekommen. Gleichzeitig kündigte die Regierung in Kiew an, die über Ostern ausgesetzte Antiterroroperation wieder aufzunehmen. Vizeregierungschef Jarema betonte, man habe dafür die Rückendeckung der USA erhalten. Heute wird die aktive Phase der Antiterroroperation fortgesetzt. Die Sicherheitskräfte sind mit der Liquidierung von Banditengruppierungen beauftragt, die momentan in Kramatorsk und Slawiansk und den anderen Städten der Gebiete Donetsk und Lugansk tätig sind. Die Reaktion aus Moskau ließ nicht lange auf sich warten. Russlands Außenminister Lavrov warf den USA in einem Interview mit dem englischsprachigen Staatssender Russia Today vor, die Handlungen der Übergangsregierung in Kiew zu steuern. Es sei für ihn klar, dass die Amerikaner diese Show dirigierten. Im Übrigen sei es doch auffällig, dass immer dann, wenn ein Vertreter des Weißen Hauses zu Besuch in Kiew gewesen sei, die ukrainische Regierung Militär gegen die protestierende Bevölkerung im Osten der Ukraine einsetze. Gestern hatte US-Vizepräsident Biden Kiew besucht und der ukrainischen Regierung die Unterstützung der USA zugesagt. Russland hatte er vor noch größerer Isolierung gewarnt, sollte Moskau die Aktivisten in der Ostukraine weiter unterstützen. Russlands Außenminister Lavrov meinte heute, seine Regierung habe keinerlei Möglichkeiten, auf die prorussischen Kräfte Einfluss auszuüben. Moskau besäße dazu keine moralische Autorität. Gleichzeitig schickte er eine Warnung an die Adresse der ukrainischen Regierung. Russland sei bereit, seine Interessen entschlossen zu verteidigen. Wenn wir angegriffen werden, gibt es sicherlich eine Antwort. Wenn unsere Interessen, die legitimen Interessen von Russen direkt angegriffen werden, wie es zum Beispiel in Südossetien der Fall war, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als entsprechend internationalen Gesetzen darauf zu antworten. Wenn russische Bürger angegriffen werden, ist dies ein Angriff gegen die Russische Föderation. Während des Kaukasuskrieges hatte Moskau Truppen nach Südossetien geschickt, um die dortigen Separatisten zu unterstützen. Zuvor waren dort massenhaft russische Pässe an die südossetische Bevölkerung verteilt worden. Immer noch ist die Bergregion von russischen Truppen besetzt. Moskau hatte das von Georgien abtrünnige Gebiet nach dem Kaukasuskrieg als unabhängigen Staat anerkannt.
Die Kampfansage aus Moskau belastet auch zunehmend die deutsch-russischen Beziehungen. Eigentlich wollte die Bundesregierung ja vermitteln. Wie schwierig das inzwischen ist, zeigt der Petersburger Dialog. Zu dem Gesprächsforum haben sich 200 russische und deutsche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von verschiedenen Organisationen getroffen. Aus Leipzig Sebastian Hesse.
Eines ist den Teilnehmern des Petersburger Dialoges im Saal und den Demonstranten vor dem Leipziger Westin Hotel gemein, eine gewisse Grundskepsis, ob dieser Dialog tatsächlich als gelebte Krisenbewältigung taugt. Doch es überwiegen die Unterschiede. Geradezu von Berufswegen Optimist ist Gernot Erler, der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt.
Na, am liebsten würde ich natürlich, dass die uns zustimmen und sagen, das ist die wichtigste Forderung des Tages. Wir haben keine andere als eine politische Lösung dieses Konflikts. Und das Konkreteste, was bisher dafür existiert, ist das, was in Genf am 17. April beschlossen worden ist. Aber leider haben wir ja die Situation, dass beide Seiten sich gegenseitig beschuldigen, diese Forderungen nicht zu erfüllen. Und dann geht überhaupt nichts voran. Am liebsten wäre mir, wenn also unsere russischen Kollegen sagen würden, ja, das ist die wichtigste Forderung im Augenblick, zu sagen, die Genfer Beschlüsse müssen umgesetzt werden.
Denn das ist in Bezug auf die Ukraine-Krise die Minimalforderung der deutschen Seite, Moskau an seine Selbstverpflichtung zu erinnern, speziell in der Ostukraine zu deeskalieren. Erler betonte gegenüber MDR Info,
dass der Petersburger Dialog, was die deutsche Seite, der deutsche Lenkungsausschuss angeht, gerade eben einen einstimmigen Beschluss gefasst hat, der voll darauf abzielt zu sagen, wir erwarten, dass in vollem Umfang nachvollziehbar und Schritt für Schritt jetzt die Genfer Erklärung umgesetzt wird. Das heißt also die Entwaffnung der illegalen Milizen, die Freiziehung der Gebäude und der Plätze und das in der ganzen Ukraine.
Vor den fest verschlossenen Türen des Veranstaltungssaales demonstriert die Gesellschaft für bedrohte Völker. Deren Referentin für die GUS-Staaten, Sarah Reinke, hält das Treffen für eine einzige Farce.
Für uns ist es einfach kein Dialog mehr, wenn auch aus Russland einfach Leute nicht wirklich Repräsentanten von Zivilgesellschaft hierher kommen können, sondern nur Putin-treue Repräsentanten.
Reinke und ihre Mitstreiter machen hier in Leipzig vor allem auf die Situation der Krim-Tataren aufmerksam, die sich dramatisch verschlechtert habe, seit Russland die Kontrolle auf der Schwarzmeerhalbinsel übernommen hat.
Wir finden eigentlich in der Situation, in der Putin und die russische Regierung so aggressiv auftritt in der Ukraine und besonders halt auch auf der Krim und wo wir ja auch das Gefühl haben müssen, wir werden konstant angelogen von der russischen Seite, finde ich es eigentlich abstrus, dass man sich an einen Tisch setzt. Weil dann, wenn schon, dann muss wirklich mit klaren Worten gesagt werden, was Sache ist.
Auch die deutschen Vertreter streiten nicht ab, dass ihre russischen Gesprächspartner vom Kreml handverlesen wurden. Aber es handle sich immerhin um Multiplikatoren, die den Geist der Leipziger Gespräche sehr wohl nach Russland weitertragen könnten.
Es gibt Grund zur Hoffnung für die Eurozone. Portugal hat zum ersten Mal seit der Flucht unter den Rettungsschirm Geld über den Kapitalmarkt aufgenommen. Und auch Griechenland meldet bei der Sanierung der Staatsfinanzen Fortschritte. Erstmals seit 10 Jahren hat Athen wieder einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Karin Bensch.
Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass Griechenland mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Zumindest wenn man so rechnet wie Eurostat, das Europäische Statistikamt. Die Behörde hat 2 große Posten herausgerechnet. Die Zinskosten und die Kapitalspritzen, die der griechische Staat maroden Banken gezahlt hat. Der dadurch entstandene Überschuss liegt für das vergangene Jahr bei 1,5 Milliarden Euro. Damit ist das griechische Haushaltsloch kleiner ausgefallen als erwartet. Das Defizit lag bei 12,7% der Wirtschaftsleistung, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.
So you can see that the headline deficit for Greece was 12.7% of GDP.
Dafür ist der griechische Schuldenberg höher geworden. Er erreichte im vergangenen Jahr rund 175% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist der Spitzenwert in der EU. Dieser Trend ist in vielen europäischen Ländern sichtbar. Das öffentliche Defizit wird geringer, aber die Länder machen mehr Schulden. Die höchsten Rückstände hatten neben Griechenland Italien, Portugal, Irland und Zypern. Die wenigsten Schulden machten übrigens die baltischen Länder Estland und Lettland, Schweden und die Südosteuropäer in Bulgarien und Rumänien. Auf den Finanzmärkten gibt es auch für die Krisenländer wieder bessere Chancen. Portugal hat heute einen wichtigen Schritt gemacht auf dem Weg zur finanziellen Besserung. Die Regierung hat zum ersten Mal seit der Finanzkrise wieder Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ausgegeben, um sich Geld am Kapitalmarkt zu leihen. Das hat der Staatskasse rund 750 Millionen Euro eingebracht. 3 Jahre lang war Portugal abhängig von internationalen Geldgebern, von der EU und dem Internationalen Währungsfonds und musste harte Sparauflagen erfüllen. Im Mai will Portugal den Euro-Rettungsschirm verlassen. Auch für Griechenland sieht es besser aus. Vor 2 Wochen feierte das Land seine Rückkehr an die Finanzmärkte. Seit 2010 hatte Griechenland 2 Hilfspakete über insgesamt 240 Milliarden Euro erhalten. Die laufen Ende des Jahres aus. Griechenland hat einen bemerkenswerten Fortschritt gemacht, meint der Kommissionssprecher.
The remarkable progress that Greece has made since 2010.
Auch die großen europäischen Länder Spanien und Italien bekommen derzeit so günstig frisches Geld wie seit Jahren nicht mehr. Anleger reißen sich nun um Staatsanleihen der Länder, die lange verschmäht waren, weil sie wissen, dass die Europäische Zentralbank Russland dahinter steht. Dennoch bleibt die Lage in den Krisenländern weiter schwierig. Vor allem in Griechenland und Spanien ist die Arbeitslosigkeit ein großes Problem. Jeder Vierte dort hat keinen Job. Betroffen sind vor allem junge Leute.
Was also sind die Nachrichten aus Griechenland wert? Die Haushaltsdaten kommentiert Andreas Reuter.
Griechenland ist also aus dem Gröbsten raus. Na wunderbar. Für Statistiker mag es ja ein Festtag sein, wenn man mit allerlei Kniffs eine Zahl aus dem Hut zaubert, hinter die man das Wort Überschuss setzen kann. Primärüberschuss heißt das dann. Wir nehmen mehr ein, als wir ausgeben, wenn man mal großzügig ist und bei diesen Ausgaben nicht mitberechnet, was Griechenland für seine horrende Staatsverschuldung bezahlen muss. Eine Kleinigkeit von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr, die da unter den Tisch fällt. Die schwäbische Hausfrau würde sagen, mein Konto ist im Plus, wären da nur nicht die laufenden Kosten für Miete, Heizung, Autoversicherungen. Trotz eines sogenannten Überschusses wird das Land also auch weiter Jahr für Jahr neue Schulden anhäufen. 175% der Wirtschaftsleistung sind schon erreicht, auch die 200% sind nicht mehr fern. Aber egal, 30 Tage vor der Europawahl haben die Regierungen mal wieder eine gute Nachricht für ihr Publikum. Aus der Serie Die Euro-Krise ist vorbei. Es war also doch gut, unser Krisenmanagement. In die gleiche Richtung geht auch die Botschaft, dass Griechenland dieses Jahr nun wieder ein Wachstum erreichen wird. Kunststück. Man muss eben nur tief genug stürzen, dann fühlt sich sogar der harte Aufprall auf dem Boden wie ein Aufschwung an. Die Menschen in Griechenland, die ihren Job verloren haben, ohne Aussicht auf einen neuen, denen die Rente gekürzt und die Krankenversicherung gestrichen wurde, die haben nichts vom heute verkündeten Primärüberschuss. Und dass sie Regierungschef Samaras dafür mit ihrer Stimme belohnen werden, danach sieht es nicht aus. Schon jetzt liegt seine konservative Partei hinter dem Linksbündnis Syriza und die Nazis von der goldenen Morgenröte halten sich auf Platz 4. Keine von diesen beiden Parteien will sich aber fügen ins Troika-Programm. So muss also nur die jetzige Koalition in Athen implodieren, zum Beispiel nach Erdrutsch-Siegen für die Radikalen bei der Europawahl. Dann haben auch die Europartner wieder ein Problem, denn spätestens dann ist die Euro-Krise wieder da.
Andreas Reuter kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch in Deutschland werden die Haushaltspolitiker weiter ihre Hausaufgaben machen müssen. Das Zauberwort heißt Konsolidierung. So steht es im Koalitionsvertrag und das bedeutet, an der Steuerschraube wird nicht gedreht. Weder soll es zusätzliche Abgaben für Schlaglöcher geben, noch gibt es Hoffnung auf Steuersenkungen. Doch genau das haben zuletzt viele Unionspolitiker gefordert. Sie beklagen seit Jahren, dass mit jeder Lohnerhöhung auch die Steuerbelastung steigt. Zieht man also vom Gehalt die Inflation ab, bleibt unterm Strich nichts übrig von der Kaufkraft. Wirtschaftsexperten nennen das kalte Progression. Dietmar Riemer über die Rechenspiele in Berlin.
Das war ja mal wieder eine schöne Phantomdiskussion, die da in der Berliner Nach-Osterruhe ein bisschen Wind machte. Wohin eigentlich mit all dem vielen Geld, das der Bund und die Länder so unverhofft im ersten Quartal dieses Jahres in die Kassen bekamen? Allein 55,4 Milliarden Euro im März. Das ist der höchste je gemessene Wert in einem Monat März. Regierungssprecher Seibert ließ heute mit sehr verständlichen Worten die Luft aus den Ballons. Steuersenkungen, Rückgabe der Windfall Profits durch die eiskalte Progression an die Steuerpflichtigen?
Derzeit sehen wir für 2014, 2015 keine Spielräume oder können wir keine Spielräume erkennen, die es möglich machen würden, sich dieses Themas anzunehmen. Und eines ist ja auch in dieser Regierungskoalition ganz klar, war auch zentraler Punkt bei den Koalitionsvereinbarungen, höhere Steuern wird es nicht geben.
Die Bundesregierung kann nichts erkennen. Das war's dann. Dabei hatten Finanz- und andere Experten aus den Koalitionsparteien schon so schöne Pläne. Da wäre zum Beispiel der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer, ganz volksnah in Bild. Wenn es ernst gemeint ist, dass Leistung sich lohnen muss, dann muss sie weg, die kalte Progression. Oder der Unionshaushaltsexperte im Bundestag Bartle. Er schlug in der Passauer Neuen Presse gleich eine Änderung der Steuertabelle vor. Es gehe darum, so Bartle, den Einkommensteuertarif nach rechts auf der Skala zu verschieben, sodass der Eingangssteuersatz und der Spitzensteuersatz erst später greifen. Die dazwischenliegende kalte Progression müsse abgeflacht werden. Im Gegensatz zur SPD lehne die Union aber eine Gegenfinanzierung ab. Schöne Idee, sagt die SPD. Grundsätzlich. Aber, so die Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag, Ingrid Arndt-Brauer, Auch bei Bild: Wenn wir das wollen, dann müssen wir die Spitzeneinkommen stärker besteuern. Hessens Ministerpräsident Bouffier, CDU, hingegen mag es ganz klipp und klar: Keine Steuererleichterungen für niemand. Die Koalition brauche nämlich jeden Cent, sonst könne sie sich gleich von ihren teuren Vorhaben, Stichworte Mütter oder Rente mit 63, verabschieden. Und die Opposition, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, heute Morgen im ARD-Fernsehen:
Im Moment sind wir in einer Situation, wo wir erstmal investieren müssen. Die Investitionsquote in Deutschland ist extrem niedrig. Was wir auf der anderen Seite brauchen, ist natürlich Steuergerechtigkeit. Das ist völlig klar. Bei den unteren Einkommen zu entlasten, ist richtig. Das heißt dann für die oberen Einkommen auch, da mehr zahlen zu müssen.
Nach diesem österlichen Berliner Pausenfüller wird sich die Bundesregierung spätestens am Montag wieder dem Ernst der Lage widmen. Und der sieht so aus:
Es geht uns weiterhin um das, was Priorität ist, nämlich die Konsolidierung des Bundeshaushalts.
Heißt kurz gefasst: Es bleibt, wie es ist, und Schluss der Debatte.
Wenn ein Wirtschaftsminister nach China reist, dann geht es mehr um Geschäfte und weniger um Menschenrechte. Trotzdem wollte Sigmar Gabriel in Peking auch Bürgerrechtler treffen und sich über ihre Situation informieren. Hat leider nicht geklappt. Die vereinbarten Treffen haben die Oppositionellen alle abgesagt. Angeblich soll es Druck von oben gegeben haben. Meinungsfreiheit ist im Sicherheitsapparat eben nicht erwünscht. Am letzten Tag der Auslandsreise standen stattdessen deutsche Autos auf dem Wunschzettel der Chinesen. Aus Peking berichtet Angela Ulrich.
Bilder von schnittigen Limousinen rauschen über grell bunte Leinwände. Davor stehen die blitzenden Karossen selbst. Rennwagen, Geländewagen, fast verloren dazwischen einige kleinere Modelle. Ein Smart. VW hat sogar eine eigene Halle, fast 4000 Quadratmeter groß. Chinesische Besucher posieren und fotografieren. Was bei den Kunden hier ankommt:
SUVs und Limousinen sind die Hauptaufbauformen, die in China gotiert werden. Insofern breites Angebot an SUVs,
sagt Hubertus Troska, Vorstand von Daimler, und deutet stolz auf ein silbernes Mercedes-Geländewagen-Coupé. Sigmar Gabriel hört den deutschen Autobauern bei der Pekinger Automesse genau zu, bei VW, Mercedes und BMW.
Das Fahrzeug ist nicht geplant,
ist im Markt zu bringen. Was ist das Besondere daran?
Absoluter Lightweight, also Kohlefaser.
Gestern noch hat der Bundeswirtschaftsminister mit der chinesischen Regierung über Energiesparen gesprochen, über Effizienz in der Produktion und weniger Schadstoffausstoß. Der Smog hängt über Peking wie eine Dunstglocke. Und jetzt der Besuch auf der Automesse?
Man braucht, wenn man den Smog wegkriegen will, neue Autos, nicht alte.
Neue Autos in China, das ist der Markt mit zweistelligen Zuwachsraten für die deutschen Autobauer. Das weiß Sigmar Gabriel genau. Sie müssen hier sogar extra groß bauen, erklärt Carsten Engel, Präsident von BMW China.
Der ist 14 cm länger auf der Rücksitzbank. Die Fahrzeuge werden die meisten mit Chauffeur gefahren. Und dadurch wollen die einfach mehr Platz haben.
Das bringt den Bundeswirtschaftsminister in die Bredouille als Botschafter der deutschen Industrie und des Mittelstandes. Aber eben auch als einer, der die deutsche Energiewende als Vorbild in China anpreist, weil dort, so ist Gabriel überzeugt, Wachstum um jeden Preis nicht mehr geht.
Die machen das nicht, weil irgendwie sie jetzt alle grün geworden sind, sondern sie sehen, dass ihr Entwicklungsmodell seine eigenen Grundlagen zerstört. Und deshalb wollen sie dieses Entwicklungsmodell ändern. Aber es gibt natürlich auch im Land viele Widerstände.
Eine Partnerschaft zum Energiesparen haben Gabriel und der Chef der mächtigen chinesischen Reformkommission Xu geschlossen. In Sachen Gebäudedämmung zum Beispiel für die rasant wachsenden chinesischen Metropolen. Ein zweiter Knackpunkt dieser Reise nach China ist die Frage der Menschenrechte. Beim Hinflug hatte Sigmar Gabriel es noch angekündigt:
Dass diejenigen, die sich in der Zivilgesellschaft als Opposition verstehen, auch ein Anrecht darauf haben, von uns angehört zu werden, dass wir ihre Anliegen weitertragen. Und das gehört, finde ich, für alle diese Reisen auch mit dazu.
Aber in Peking läuft es dann anders. Die meisten der eingeladenen Oppositionellen kommen nicht, weil sie Druck bekommen haben vom chinesischen Sicherheitsapparat, sagt einer, ein bekannter Bürgerrechtsanwalt, ganz deutlich. Und Gabriel bleibt vorsichtig.
Na, erstmal war das für mich erstaunlich, weil ich das bisher noch nie erlebt habe. Ich habe immer mit Vertretern von NGOs und der Zivilgesellschaft hier reden können. Insofern werden wir sicher in geeigneter Weise unseren Partnern mitteilen, dass es für uns normal ist und auch zum normalen Programm gehört, mit den unterschiedlichen Teilen der chinesischen Gesellschaft auch zu reden.
Stört das die angestrebte Partnerschaft auf Augenhöhe mit China? Gabriel winkt ab. Am Ende werden ein paar Verträge geschlossen, das Ausbildungszentrum einer deutschen Firma eingeweiht. Und Gabriel kündigt an, wiederzukommen im Herbst. Auch für einen neuen Anlauf zu Gesprächen mit Bürgerrechtlern.
Der ADAC kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt gibt es auch Vorwürfe bei der Pannenhilfe. Angeblich werden hier beim Kerngeschäft Kunden bevorzugt, die eine Mobilitätsgarantie bei ihrem Hersteller gebucht haben. Das haben zumindest Insider der Süddeutschen Zeitung berichtet. Die eigenen Mitglieder sind demnach nur noch Kunden zweiter Klasse und müssen länger warten. Rigobert Kaiser über die Vorwürfe und die Reaktion in der Münchner ADAC-Zentrale.
Die Süddeutsche Zeitung behauptet, der ADAC würde seine Mitglieder bei der Pannenhilfe benachteiligen. Bevorzugt würden die Kunden großer Autobauer, für die der Club Assistenzdienstleistungen übernimmt und für die er Geld bekommt. Der Vorwurf ist heikel, denn das Münchner Registergericht prüft derzeit den Vereinsstatus des ADAC. Stehen wirtschaftliche Interessen über den Interessen der Mitglieder, dann könnte der Club diesen Status verlieren. Eine Sprecherin des ADAC dementiert diese Vorwürfe auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks energisch. Es gebe keinerlei Bevorzugung anderer Kunden. Kein ADAC-Mitglied müsse aus wirtschaftlichen Gründen länger auf seinen gelben Engel warten als nötig. Nur wenn eine Verkehrs- oder Gesundheitsgefährdung vorliege, zum Beispiel Mütter oder Kinder im Auto sind, werden Anrufer bevorzugt. Im Übrigen äußerte die Sprecherin klar und deutlich den Verdacht, dass derzeit wohl ehemalige Mitarbeiter, von denen man sich möglicherweise im Streit getrennt habe, versuchen, dem Club durch solche Behauptungen zu schaden.
Die Mittelschicht schrumpft. Ausgerechnet in Amerika haben Forscher die Vermutung jetzt mit Zahlen belegt. Nach einer Harvard-Studie werden die Reichen immer reicher. Weiter unten auf der Gehaltsliste gab es in den vergangenen 5 Jahren dagegen nicht so viel Freude über das Wirtschaftswachstum, zumindest in den USA. Ganz anders dagegen die Entwicklung der Mittelschicht in Kanada oder auch in Westeuropa. Martin Ganselmeier berichtet, wie sich Reichtum und Wohlstand auf der ganzen Welt verschoben haben.
Die Studie vergleicht die Einkommensentwicklung von 30 Industrienationen in den Jahren 1975 bis 2010. Obwohl die Vereinigten Staaten in diesem Zeitraum das größte Wirtschaftswachstum hatten und Amerikas Topverdiener immer reicher wurden, blieben die Löhne für die amerikanische Mittelklasse seit der Jahrtausendwende praktisch unverändert. Mittlerweile ist Kanada das Land mit der wohlhabendsten Mittelschicht der Welt. Und auch die mittleren Einkommen in den westeuropäischen Ländern, Großbritannien, Schweden und Niederlande, haben fast mit Amerika gleichgezogen. In Deutschland dagegen stagnierten die Einkommen der Mittelschicht in den Jahren 1995 bis 2010. Noch schlechter verlief die Entwicklung für die unteren Einkommensklassen in den USA. Geringverdiener in Amerika müssen mittlerweile mit deutlich weniger Geld auskommen als die in Kanada oder Westeuropa. In den 70er Jahren war dies noch umgekehrt. Dagegen werden Topverdiener nirgendwo so gut bezahlt wie in Amerika. Sie verdienen in den USA 20% mehr als in Kanada und 50% mehr als in den Niederlanden.
Eine Versöhnung zwischen Israel und Palästina ist wieder etwas schwieriger geworden. Das liegt an einem Schulterschluss der Hamas- und Fatah-Bewegung. Die beiden rivalisierenden Gruppen wollen eine gemeinsame Regierung, die sowohl für das Westjordanland als auch für den Gazastreifen die Verantwortung übernimmt. Beide Seiten haben sich auch auf Neuwahlen verständigt, mal wieder. In Tel Aviv kommt die Nachricht nicht gut an. Israel will die Friedensgespräche mit den Palästinensern beenden, weil sie generell mit Terroristen der Hamas nicht verhandeln will. Thorsten Teichmann über die Entwicklung im Nahen Osten.
Es bleibt keine Zeit mehr. Der palästinensische Präsident Abbas hat sich direkt an die israelische Bevölkerung gewandt. Der Mann, den sie Abu Mazen nennen, gilt häufig als spröde und schwierig. Aber im Gespräch mit israelischen Journalisten in Ramallah gestern fand der Präsident einfache Worte, um das Dilemma der Palästinenser den israelischen Fernsehzuschauern plastisch zu beschreiben. Wenn ich von Ramallah nach Amman in Jordanien fahren will, dann brauche ich eine Ausreisegenehmigung der Israelis. Und dann kommt am Kontrollpunkt noch so eine kleine, hübsche, gerade mal 18 und fragt mich, sind Sie Abu Mazen? Ja, ich bin Abu Mazen. Okay, hier ist Ihr Pass. Und ich akzeptiere das, aber wie lange soll das noch weitergehen? Ende März waren die Vermittlungsbemühungen von US-Außenminister Kerry in Nahost erlahmt. Die israelische Regierung wollte die zugesagte Freilassung einer weiteren Gruppe von palästinensischen Häftlingen neu verhandeln. Regierungschef Netanyahu verlangte eine Zusage der Palästinenser, dass die bis dahin ergebnislosen Beratungen weitergeführt werden. Die Palästinenser weigerten sich, beide Punkte miteinander zu vermischen und bestanden darauf, dass Israel die Zusagen einhält. Die Häftlinge sind immer noch nicht frei, aber Israels Regierungschef Netanyahu versichert, er sei bemüht, die Gespräche mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Jedes Mal aber, wenn wir zu dem Punkt kommen, stellt Präsident Abbas neue Bedingungen, die Israel nicht erfüllen kann. Abbas hatte für eine neue Verhandlungsrunde einen Stopp des israelischen Siedlungsbaus auf palästinensischem Gebiet gefordert. Außerdem sollen sich die Gespräche sofort um die Frage der Grenzen drehen. Wenn Israel an die Lösung zwei Staaten für zwei Völker glaubt, lasst uns die Grenzen ziehen. In dieser Zeit werden alle Bauvorhaben in den Siedlungen eingefroren. Neu kann all das für Netanyahu nicht sein, aber es regt ihn offenbar auf. Netanyahu müsste bei einer endgültigen Grenzziehung mit der israelischen Siedlerbewegung brechen und womöglich auch mit seiner eigenen Partei, dem Likud. Dazu scheint der Ministerpräsident derzeit nicht in der Lage. Zweiter Knackpunkt aus israelischer Sicht ist der wiederholte Versuch der Palästinenser, dem blutigen Streit zwischen den verfeindeten Organisationen Hamas und Fatah beizulegen. Der palästinensische Politiker Al-Ahmed hat deshalb seit zwei Tagen in Gaza mit den Vertretern der dort regierenden Hamas verhandelt. Wir wollen die Spaltung beenden. Gemeinsam wollen wir alle unterzeichneten Abkommen umsetzen. Alle Fraktionen und unabhängigen Politiker haben dieses Ziel. Man wird sehen, was daraus wird. Aber Al-Ahmed spricht der palästinensischen Bevölkerung in diesem Punkt aus der Seele. Dagegen droht Israels Außenminister Lieberman, eine Versöhnung auf palästinensischer Seite bedeute gleichzeitig das Ende aller Gespräche mit Israel.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Nürnberg mal wieder von einem Trainer getrennt. Der Holländer Verbeek wird ersetzt vom ehemaligen Stürmer Mintal und dem bisherigen Nachwuchstrainer Prinzen. Keinen Grund zum Wechsel hat der FC Bayern. Die Münchner spielen heute um 20.45 Uhr im Hinspiel der Champions League im Halbfinale gegen Real Madrid. André Siems über die Stimmung vor dem Anpfiff.
Ruhig ist es in Madrid. Noch merkt man nichts vom großen Kick gegen den FC Bayern. In den Radios läuft spanische Musik und es geht um die Wirtschaftskrise im Land. Und auch bei den Münchnern sind die Zeiten vorbei, in denen der Präsident das Team mit solchen Sprüchen heiß gemacht hat.
Unsere Freunde in Madrid, die wissen ganz genau, dass es nur einen Verein gibt, der sie wirklich schlagen kann. Das ist der FC Bayern.
Recht hat er gehabt, der Uli Hoeneß. Gegen keine andere Mannschaft hat Madrid so oft verloren wie gegen die Bayern. Satte 11 Mal in 20 Duellen. Das nagt am Selbstbewusstsein. Trotzdem, die letzten Auftritte von Real waren spektakulär. Der Sieg im Pokalfinale gegen Barcelona, der erste Champions-League-Kick gegen Dortmund. Karl-Heinz Rummenigge ist sich sicher, dieses Spiel wird schwer.
Aber ein großartiges Spiel, auch auf das sich sicherlich nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa freuen kann, vielleicht sogar die ganze Fußballwelt, weil das ist ein Klassiker, wenn Real Madrid gegen Bayern München spielt. Und das wird schwer. Wir müssen es besser machen als Borussia Dortmund. Denen ist es nicht gelungen, ein Tor in Madrid zu erzielen. Und wir müssen, das ist unser Ziel, ein brauchbares Ergebnis dort erzielen. Und dazu gehört unter anderem eben auch, dass man ein Tor erzielt zumindest.
Spielt Ronaldo oder nicht? Diese Frage quält die spanischen Zeitungen. Was macht der Oberschenkel der Stadt bzw. des kompletten galaktischen Universums? Thomas Müller kann das ganze Rätselraten nicht mehr hören und will endlich auf den Platz.
Hier kocht mir das Ganze ein bisschen zu heiß. Wir spielen ein Champions League Halbfinale. Das ist ein Spiel, für das wir das ganze Jahr hingearbeitet haben. Und vor 2 Jahren, da ging es gut für uns aus. War ein hochklassiges Match und wir wollen einfach wieder gewinnen.
Es wird wohl wieder ein enges Spiel. Carlo Ancelotti hat in der Champions League als Trainer noch nie gegen die Bayern verloren. Pep Guardiola auf der anderen Seite noch nie im Bernabeu-Stadion. Eine Serie könnte heute Abend reißen.
Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.